Ja, das ist ein kurzes Video, eine Werbung. Und es gibt viele solche Experimente mit Kindern, wo ihnen was angeboten wird und ihnen wird versprochen, sie zu belohnen, wenn sie aber warten können und zum Beispiel Süßigkeiten jetzt noch nicht essen, wenn die warten können, dann bekommen sie später noch mehr. Und ja, das ist so eine kleine Versuchung. Ich finde es einfach witzig, hier wieder so ein Video gemacht haben. Aber wir können sehen, wie schwer es ist, wenn gerade Kinder, die mögen Süßigkeiten sehr und wenn etwas vor allem vor der Nase ist, was man gern haben will, aber man kann vielleicht was Besseres bekommen, dann ist es sehr schwer zu warten oder auszuhalten. Und es gibt zum Beispiel so eine Schokoladenfirma, die diese Kühe stellen die Schokolade her, die hat lange Zeit damit geworben, dass sie die zarteste Versuchung gibt, seit es Schokolade, die zarteste Versuchung ist, seit es Schokolade gibt. Oder so eine bekannte Deo-Firma hat Werbung damit gemacht, dass sie selbst Engel in Versuchung führt, weil das Deo so gut riechen soll. Ja, auf jeden Fall. Mit Versuchungen haben wir halt einfach immer wieder zu tun. Die treffen uns überall im Alltag. Gerade Firmen machen sich wahnsinnig viel Mühe, uns in Versuchung zu bringen durch Werbung. Dass wir etwas kaufen, vielleicht was wir überhaupt nicht brauchen. Und ja, das sind halt eben Versuchungen, die uns dazu verleiten, etwas zu tun, was vielleicht nicht okay ist, vielleicht was uns schaden könnte oder was auch verboten ist. Und das Bild kennt ihr vielleicht. Und in Jakobus 1, Vers 12 bekommen wir ein Versprechen. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Also wie den Kindern im Video am Anfang versprochen wurde, dass sie belohnt werden, wenn sie durchhalten, wenn sie dieser Versuchung widerstehen können, so verspricht Gott uns, dass er uns belohnen wird, wenn wir Versuchungen und Anfechtungen widerstehen können. Und er sagt sogar, damit es einfacher ist, in der Bergpredigt, wo er uns vom Beten lehrt, da sagt er ja, wir sollen beten und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Eben damit wir nicht in Versuchung kommen, denn wenn wir fallen, bereuen wir es und das könnte uns halt schaden. So, aber führt Gott uns in Versuchung? Wenn man das Vater unser so liest und führe uns nicht in Versuchung, das hört sich so an, als wenn Gott uns in Versuchung führen würde. Deswegen gucken wir uns einmal an, wo Versuchungen überhaupt herkommen, was die Bibel dazu sagt. In Jakobus 1, Vers 13 bis 15 lesen wir: Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Also die Bibel spricht davon, dass wir durch Versuchung in Sünde geraten und das schadet uns, denn das trennt uns von Gott. Jakobus macht auch deutlich, dass Gott selber nicht zum Bösen versucht. Er kann es überhaupt nicht, weil in ihm auch nichts Böses ist. An dieser Stelle erklärt er, dass es erst einmal jeden Einzelnen von uns trifft. Jeder Einzelne von uns hat irgendwas in sich, eine Begierde, ein Verlangen, ja, dass man etwas haben will. Jeder hat irgendwas Unterschiedliches. Wenn ich mal Beispiele nennen kann, zum Beispiel eine lange gerade Straße, wenn ich die entlang fahre, da werden sich vielleicht, und da ist nur 100 erlaubt, da werden sich viele vielleicht gar nichts bei denken und fahren einfach diese 100. Andere kommen in Versuchung, schneller zu fahren, weil man könnte diese Straße ja gut nutzen, man könnte schneller fahren. Und die haben diese Versuchung, weil die eben so ein Verlangen danach haben, andere nicht. Eine Möglichkeit ist, wenn man einfach mit Freunden mal ein Bier trinken will. Da werden sich viele nichts bei denken. Man kann einfach mal was trinken. Aber andere werden da eine Versuchung bei haben, weil sie sich nicht unter Kontrolle haben und oft zu viel trinken oder gerne zu viel trinken wollen. Und das, sagt die Bibel, schadet uns. Heute vielleicht ganz bekannt, Computerspielen ist erstmal nichts Schlechtes. Und viele überlegen sich überhaupt, wie kann man Computerspielen, wieso macht man das? Andere haben da eine große Versuchung und können gar nicht mehr aufhören. Und vielleicht Eltern mit Kindern kennen das, meine Eltern kennen das. Das wird schwer, man muss da klare Regeln für finden, weil das sonst sehr schnell ausufern kann. Und wie Jakobus sagt, unsere Begierde, die jeder hat, die reizt und lockt uns immer wieder in Versuchung. Eine andere Sache, wo Versuchungen herkommen, ist, lesen wir einmal in 1. Mose 3, Vers 1 bis 6. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Gott hat uns so gemacht, dass wir Dinge genießen, dass wir schöne Dinge sehen können und Lust daran haben. Adam und Eva haben am Anfang noch komplett ohne Sünde gelebt und sie hatten alles in Fülle. Sie haben alles genossen, sie durften alles genießen, bis auf eine einzige Kleinigkeit. Und der Satan, der hier als Schlange dargestellt wird, der auch der Versucher genannt wird, der nutzt eben diese Lust, um uns dazu zu verleiten, dass wir vielleicht auch immer mehr haben wollen, eben dass wir in Sünde geraten. Und er hat Eva versucht, in Versuchung gebracht, von der Frucht zu essen. Sie gab auch ihrem Mann davon und dadurch haben die beiden gesündigt. Petrus warnt uns dadurch auch, 1. Petrus 5, Vers 8, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Das ist eine andere Situation, wo Versuchung herkommt, dass der Satan selbst uns in Versuchung bringt. Eine dritte Sache ist, vielleicht auch, wo wir wegen dem Vater unser nachdenken, führt Gott uns denn in Versuchung? Dazu gibt es einige Beispiele und wir lesen, wir haben in Jakobus schon gelesen, dass Gott nicht zum Bösen verführt. Aber wir lesen zum Beispiel in Hiob, Hiob, der war halt ein gerechter Mann und der Satan hat ihn gesehen und wollte ihn in Versuchung bringen. Aber er hat Gott gefragt, ob er das darf und Gott sagte, da sprach der Herr zum Satan, siehe, alles, was er hat, soll in deiner Hand sein. Nur nach ihm selbst strecke deine Hand nicht aus. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn hinweg. Gott kann die Versuchung des Satans manchmal für sich nutzen und stellt uns auf die Probe. Und bei Hiob zum Beispiel hat er es zugelassen. Wir sehen erstmal keinen Grund, wieso er das gemacht hat. Irgendwie ist das ja ungerecht. Wieso tut er das? Aber am Ende der ganzen Geschichte, nachdem Hiob viel gelitten hat, er hatte eine sehr, sehr schwierige Prüfung, da erkennt er, dass er selbstgerecht war, dass er Buße tun musste. Er sagt dann, darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Er tut Buße vor Gott, weil eine Sünde aufgedeckt wurde. Am Anfang hieß es auch, wir kannten keine Sünde von ihm und es war, als wenn er sündlos wäre, aber dem war eben nicht so und durch diese Prüfung hat Gott diese Sünde aufgedeckt, damit er wieder mit Gott ins Reine kommen kann. Ein anderes Beispiel ist, wo Jesus angefangen hat zu wirken, oder noch bevor er das getan hat, nachdem er getauft wurde. Da heißt es in Matthäus 4, Vers 1, darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Also Gott selber hat es zugelassen, dass Jesus in diese Versuchung vom Satan kommt. Wieso macht er das? In Hebräer 2, Vers 18 lesen wir, denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Und Hebräer 4, Vers 15, denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Jesus kennt es, in Versuchung zu sein. Jeder von uns kennt es. Und gerade deswegen hat Gott das auch zugelassen, damit er für uns ein Vorbild ist. Er hat alle Versuchungen gemeistert. Er ist nicht in Sünde gefallen. Aber er wurde auch immer wieder versucht. Die Pharisäer haben ihm immer wieder hinterlistige Fragen gestellt, um ihn zu versuchen. Selbst sein treuer Jünger Petrus hat ihn versucht, als er ihm gesagt hat, ich werde sterben, damit ich den Willen des Vaters erfüllen kann. Und Petrus sagte, nein, das sollst du nicht tun. Das war auch eine Versuchung für ihn, wo er widerstehen musste. Und ja, wenn wir diese Beispiele angucken, Hiob hat eine unbewusste Sünde erkannt und konnte dadurch Buße tun. Und Jesus wurde ein Vorbild für uns. Und wir können ihm wirklich alles anvertrauen, weil er es kennt, wenn wir in Versuchung sind. Und kann uns dabei helfen. Also Gott selber versucht uns nicht zum Bösen, aber er nutzt manchmal die Versuchung des Teufels. Er lässt sie zu, damit wir eben in Prüfungen geraten, oder damit wir eben geprüft werden, wo unser Glaube oder unser Gehorsam auf die Probe gestellt wird. Aber wichtig zu wissen ist, in 1. Korinther 10, Vers 13, verspricht er uns auch, es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen, Gott aber ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausweg schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Das heißt, jede Prüfung, die wir haben, jede Versuchung, die ist nicht größer, als dass wir es schaffen können. Jeder von uns fällt in Versuchung, aber Gott gibt uns immer einen Ausweg. Wenn wir einmal kurz diese drei Punkte angucken, wir werden versucht von unserer eigenen Begierde, unser eigenes Verlangen, das einfach immer mehr haben will, das etwas haben will, was vielleicht nicht erlaubt ist. Der Satan nutzt es auch und versucht uns umso mehr in Versuchung zu bringen, damit wir sündigen, damit er uns von Gott trennen kann. Und Gott nutzt diese Versuchungen manchmal, um uns eben auf die Probe zu stellen, um uns zu prüfen. Wie können wir das jetzt unterscheiden? Also ob wir jetzt wirklich in unserer Versuchung sind, die etwas Schlechtes erstmal ist, wo wir gar nicht erst am besten hineingeraten sollten, oder wo Gott uns auf die Probe stellt, wo wir nichts für können. Erst einmal muss man jede Situation dann selbst prüfen. Ich kann nicht für jeden sagen oder habe kein Rezept, wo man sagen kann, das ist eine Versuchung, das ist eine Prüfung. Aber wenn wir gucken, was Jesus gesagt hat, wo Sünde herkommt, in Matthäus 15, Vers 18 bis 20, da sagt er, was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen. Und das verunreinigt den Menschen, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerung. Das ist's, was den Menschen verunreinigt. Jesus sagt, dass die Sünde in unserem Herzen schon anfängt. Und ja, aus Jakobus wissen wir, dass es eben unsere eigene Begierde ist, die dazu führt. Also was von innen herauskommt, was mit unserer Begierde zu tun hat, oder vielleicht auch von außen auf unsere Begierde halt anspricht, ist wahrscheinlich erstmal eine Versuchung, die uns zur Sünde verleiten will. was aber von außerhalb kommt, wo wir einfach keinen Einfluss haben, was vielleicht auch moralisch erstmal neutral ist. Also wenn wir über Ehebruch reden, wissen wir, das ist falsch. Aber wenn jetzt Sachen passieren, zum Beispiel, wenn ich meinen Schlüssel verliere oder wenn ich den Zug verpasse, wie reagiere ich da? Da kann ich erstmal nichts für tun. Das ist keine Versuchung an sich, aber es kann eine Prüfung von Gott sein. Wie reagiere ich in solchen Situationen? Oder ich habe einen anstrengenden Arbeitskollegen. Komme ich dann in Versuchung, über ihn zu lästern mit den anderen? Oder ertrage ich ihn in Liebe und Sanftmut? Wenn ich arbeitslos werde oder in Krankheit oder bei einem Unfall, wie reagiere ich da? Es können schwierige Prüfungen sein, es können leichte Prüfungen sein. Aber frage ich da sofort, gibt es Gott überhaupt noch? Gibt es ihn überhaupt? Oder wieso lässt er das zu? Stelle ich ihn sofort in Frage? Oder vertraue ich Gott? In Römer 8, Vers 28 heißt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denn denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Das heißt, ob ich Gott vertraue, dass seine Wege vollkommen sind, auch wenn ich sie noch nicht verstehe, ob er wirklich alles zu meinem Besten führt. Wie gehen wir jetzt mit Versuchungen um? Also wenn wir in Versuchung geraten, gegen Prüfung Gottes können wir erstmal nichts tun. Er züchtigt seine Kinder, die er liebt, sagt er. So wie wir unsere eigenen Kinder erziehen. Wenn wir wollen, dass sie etwas Falsches nicht tun oder sein lassen, dann gibt's auch mal Ärger, damit sie es eben nicht tun. Aber das meinen wir eben zum Besten. Das machen wir nicht einfach so. Und so prüft Gott uns auch. Aber Versuchung selbst, was können wir dagegen tun? In Markus 14, Vers 38, da sagt uns Jesus, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das sagt Jesus hier zu Petrus und warnt ihn, dass er ihn verleugnen wird, sobald er gefangen wird. Oder er warnt ihn, dass er ihn verleugnen wird, bevor der Hahn kräht. Und Petrus sagt sofort, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er ist absolut selbstsicher, dass er nicht fallen wird. Ja, kurze Zeit später hat Petrus ihn dann doch verleugnet. Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle, sagt uns Paulus in 1. Korinther 10, Vers 12. Wir müssen ehrlich zu uns selbst sein und erkennen, dass wir eben Schwächen haben, dass wir Begierden haben, dass jeder irgendwo ein Verlangen nach etwas hat. Wie in den Beispielen vorhin. Manche denken sich bei bestimmten Situationen einfach nichts, weil die da gar kein Verlangen zu haben. Aber bei anderen Sachen. Jeder hat irgendwelche Schwächen. Kennst du deine Schwächen? Wenn du sie kennst, dann ist das gut. Denn dann sagt die Bibel ganz klar, du sollst davor fliehen. So wie Josef, als er von Potiphas Frau versucht wurde, ist er weggelaufen. Einfach von der Versuchung weggelaufen. Und schon Gedanken sollen wir entschieden handeln. Wenn wir in Gedanken schon merken, es geht in die Richtung einer Versuchung. Ich kann diesen Gedanken auch weiterdenken. Also jeder kann mit seinen Gedanken spielen und sich ausdenken, was er will. Wenn ich schon merke, da führt es in Versuchung. Und Jesus spricht in der Bergpredigt oft davon, dass da schon die Sünde entstehen kann. Da sagt uns Paulus, dass wir jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Dass wir wirklich darauf achten, wo denken wir überhaupt drüber nach. Wenn meine Gedanken voll sind mit der neuesten Serie, mit der neuesten Musik, mit dem neuesten Spiel, was auch immer, dann ist da auch nicht viel Platz für Gott. Dann wird das schwer, dann werde ich in Versuchung kommen. Und deshalb wird uns an vielen Stellen gesagt, flieht die Unzucht, flieht vor dem Götzendienst, flieht vor dem Neid, Zwietracht, Lästerung, böse Verdächtigung, Geldgier, flieht die jugendlichen Lüste. Wir sollen einfach davor weglaufen, damit wir gar nicht erst in die Versuchung kommen zu sündigen, dass wir gar nicht erst fallen. Und um auch eine Alternative zu haben, ich weiß, wenn man mit etwas aufhören will zum Beispiel, Beispiel beim Rauchen ist das immer so, dass man eine Alternative braucht. Einfach aufhören ist sehr schwer, das funktioniert nicht. Man muss etwas anderes tun. Und bei diesen ganzen Versen, wo es vom Fliehen geht, steht auch immer die Alternative danach. Jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, zusammen mit denen, die dem Herrn aus reinem Herzen anrufen. Klingt einfach, ist vielleicht oft schwer, aber ein schönes Beispiel ist jetzt in der Woche am Mittwoch, wo jeder alles machen konnte, was er wollte, aber viele haben sich hier einfach getroffen und den Herrn gelobt, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Und ich meine, wenn ihr Gott Lieder singt, wenn ihr ihn lobt, wenn ihr betet, wer kommt da in Versuchung? Also da ist es schwer zu sündigen, wenn nicht sogar unmöglich. Wenn ich mich mit Gott beschäftige, dann kann ich nicht in Sünde fallen. Und umso mehr wir uns Zeit für Gott nehmen, umso mehr Zeit wir mit ihm verbringen, umso eher kommen wir halt, gehen wir Versuchungen aus dem Weg. Wenn wir aber in Versuchungen dann kommen, wenn wir in einer Versuchung sind oder in einer Prüfung, was kann uns da helfen? Wenn wir durchlesen, wo Jesus in die Wüste geführt wurde, um versucht zu werden, da schreiben uns Matthäus und Lukas 3 bestimmte Versuchungen auf, denen er widerstanden hat. Und bei diesen 3 Beispielen, da antwortet Jesus immer mit einem Bibelvers. Er antwortet immer aus dem Wort Gottes, was wir eben tun sollen und wie wir eben nicht diese Versuchung oder in diese Versuchung fallen sollen. Und das ist es, was uns helfen kann. Wenn wir in der Bibel lesen, wenn wir beten, wie er vorher auch gesagt hat, wachsam sind im Gebet, dann sind wir vorbereitet. Dann können wir, ja, wenn wir in Versuchung kommen, auch widerstehen. Jakobus sagt später ja auch, Kapitel 4, Vers 7, so unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. So wie der Teufel von Jesus fliehen musste, weil er da gar nichts mehr anrichten konnte, weil Jesus einfach nicht in Sünde gefallen ist, weil er sich in seinem eigenen Wort natürlich perfekt auskannte. Aber wenn wir uns da auch auskennen, dann können wir dem Teufel widerstehen, dann kann er bei uns nichts anrichten. Vier Punkte möchte ich einfach das Ganze in 4 Punkten das Ganze zusammenfassen. Wir müssen realistisch sein. Sei bereit, in Versuchung zu kommen. Wir haben eben unsere Begierde, weil wir noch in unserem sündigen Leib leben. Und wir werden in Versuchung kommen und wir werden fallen. Sei bereit. Wir werden fallen, aber sei bereit dafür. Und wie Jesus sagte, bereite dich vor, bete und lies die Bibel, dass du da auch widerstehen kannst. Weil Versuchungen werden kommen. Wenn du welche siehst, dann lauf am besten weg, dann halte dich davon fern. In Römer 13, Vers 14 heißt es, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Wenn ich mich in eine Versuchung stürze, wenn ich weiß, ich habe ein Problem mit Alkohol und ich gehe eben auf diese Party, wo ich in ganz große Versuchung komme, dann werde ich auch fallen. Das ist kein Wunder dann. Aber wenn ich dann auch eben in einer Versuchung bin, dann suche den Ausweg, wie wir in 1. Korinther gelesen haben. Gott gibt uns erstmal nicht mehr, als wir ertragen können. Und er gibt uns auch immer einen Ausweg. Wenn du in einer Versuchung bist, dann such diesen Ausweg. Es gibt einen. Du bist nicht alleine in dieser Versuchung, wie wir auch gesungen haben. Jesus oder seine Gnade reicht uns. Er stärkt uns und wie wir in Hebräer gelesen haben, er hat das Gleiche erlebt. Er weiß, wie wir uns fühlen und kann uns da helfen. Und deswegen können wir ihn auch fragen. Oft ist es einfach im Internet heutzutage. Dann mach dem Browser einfach zu, wenn du eine Versuchung siehst. Es ist oft nicht schwer, einen Ausweg zu finden. Nur ob wir auch der Versuchung widerstehen wollen, ist die Frage. Und wenn du dann aber gefallen bist, dann müssen wir auch einfach ehrlich zu uns selbst sein. Wir sind nicht sündlos. Wir fallen immer wieder mal und können einer Versuchung nicht widerstehen. Und dann sagt uns Paulus in 2. Korinther 7, Vers 10, denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Das heißt, wenn ich das merke und wenn ich es bereue, in eine Versuchung geraten zu sein oder es halt nicht ihr nicht widerstanden zu haben, dann tu Buße. Dann bring es mit Gott wieder in Ordnung, damit du eben nicht in der Sünde bleibst. Und wer in der Sünde bleibt, wissen wir aus 1. Johannes, der hat ja überhaupt gar keine Beziehung zu Gott. Der kann nicht aus Gott sein. Deswegen, tu es einfach, bring es in Ordnung. So wie Hiob, als er erkannt hat, dass er tatsächlich eine Sünde da hatte, wo es hieß, er war eigentlich sündlos. Da hat er Buße getan und wurde dafür umso mehr von Gott gesegnet. Ja, diese vier Punkte, dass wir die einfach verinnerlichen, dass wir dran denken, dass wir überhaupt überlegen, was sind unsere Schwächen? Wo haben wir Schwächen? Und dass wir uns dafür vorbereiten, dass wir bewusst dafür beten, dass Gott uns da vor Versuchungen bewahrt. Und da wir heute Abend mal feiern, passt hier auch ein schöner Vers aus Johannes 6, Vers 56 dazu. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt an mir und ich an ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich um des Vaters Willen lebe, so wird auch der, welcher mich isst, um meinetwillen leben. Für die Jünger damals war das eine harte Rede, heißt es, weil sie noch nicht wussten, was er damit meint. Wir können uns heute daran erinnern, was Jesus für uns getan hat, dass er eben auch in allen Versuchungen gelitten hat und genau weiß, wie es uns geht. Er kann uns auch helfen, eben alle Versuchungen durchzustehen. Und da können wir ihn auch immer um Hilfe bitten. Amen.